Liebe Freundinnen und Freunde des Kommunikationspuls, herzlich willkommen zurück. Und wir schalten heute nach Berlin, aber dort zu einem Saarländer. Ich freue mich sehr, lieber Tobias, dass du heute bei mir bist.
Ja, hallo Thorsten. Ich freue mich auch, heute mal virtuell zumindest wieder zu Hause im Saarland zu sein. Das ist immer schön natürlich.
Wir haben Tobias Fuchs zu Gast. Tobias Fuchs und ich, wir kennen uns aus gemeinsamer Zeit bei der Saarbrücker Zeitung. Und wir haben insofern noch miteinander zu tun, da wir uns beide mit der Wirtschaft auseinandersetzen, allerdings aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus, weil Tobias ist bei Business Insider in Berlin als Journalist gelandet. Lieber Tobias, erzähl uns doch mal ganz kurz bitte, was macht Business Insider?
Business Insider ist ein Wirtschaftsmagazin, ein rein digitales Wirtschaftsmagazin. Das heißt, uns gibt es nicht gedruckt. Die Marke kommt eigentlich aus den USA. Der Axel Springer Verlag hat Business Insider in den USA vor einigen Jahren gekauft und wir sind so der deutsche Ableger. Unsere Zielgruppe sind die sogenannten Young Professionals, das heißt Berufseinsteiger, meistens sehr gut ausgebildet, ja, stehen vor wichtigen Lebensentscheidungen. Wo bewege ich mich hin beruflich? Wie kriege ich den ersten Job, der gut dotiert ist, wo ich mich wohlfühle? Und das ist aber auch eine Zielgruppe, die anspruchsvoll ist und die oft auch interessiert ist an gesellschaftlichen Zusammenhängen, die auch an Qualitätsjournalismus interessiert ist. Und das ist dann das, was wir anbieten. Ich bin bei Business Insider im Team Impact. Das ist natürlich jetzt, wenn man das hört, fragt man sich zunächst, was ist das? Da geht es aber um Recherchen. Also wir sind ein Investigativteam, ein halbes Dutzend Köpfe und uns geht es darum, tiefergehende Recherchen zu machen, Geschichten zu schreiben und aufzubereiten, die wahrgenommen werden, die viele Menschen erreichen. Und das ist das, was ich seit anderthalb Jahren hier mache und auch mit großer Freude.
Jetzt haben wir unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Zielgruppe Entscheiderebene in KMU, insbesondere auch im Südwesten Deutschlands. Du hast ja dann sehr viel mit Unternehmen zu tun. Wenn du das als Journalist mal bewertest, welche Fehler begegnen dir denn in der Unternehmenskommunikation am häufigsten?
Der größte Fehler ist, nicht mit Journalisten zu sprechen, ja, sie abzublocken oder auf Distanz zu halten, das würde ich sagen. Ja, das eigene Unternehmen zu so einer Blackbox zu machen, die für Außenstehende nicht einsehbar ist. Wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, klar, also ich bin Investigativjournalist, ich habe oft in kritischen Situationen mit Unternehmen zu tun und das heißt, es ist mitunter nicht die angenehmste Gesprächssituation für beide Seiten. Ja, ich bereite eine Enthüllung vor. Wir haben kritische Fragen und treffen auf Unternehmen, die auch oft gar nicht wissen, wie sie sich dazu verhalten sollen, die manchmal auch gar nicht wissen, worum es geht, ja, die überrascht werden von dem, was wir herausgefunden haben. Ich will gar nicht so sehr über Fehler sprechen, sondern über das, was für mich wichtig ist und wo ich auch denke, dass das auf beiden Seiten dann wesentlich ist. Also das Vertrauen, Fairness, Offenheit, ja, das sind so Werte, die entscheidend sind. Auch, dass man eine professionelle Wertschätzung dem anderen entgegenbringt. Also auch als Journalist ist es für mich ganz zentral, auch bei schwerwiegenden Vorwürfen immer höflich, verbindlich zu kommunizieren, niemanden den Eindruck zu geben, dass ich ihn überrumpeln will, dass ich ihn übervorteilen will oder ihm irgendwas entlocken will an der Stelle. Also das ist ganz zentral. Einfach auch aufgrund der Erfahrung, dass man sich im Leben ja oft zweimal sieht, ja, oder eigentlich immer zweimal sieht. Ich kann nicht wegen einer Geschichte da verbrannte Erde hinterlassen. Und ich glaube, das ist das, was auch jetzt als Journalist meine Botschaft an Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen wäre, ja, dass sie keine Angst zu haben brauchen vor Journalisten. Ich habe gesagt, Vertrauen und Offenheit ist natürlich schwierig, wenn jemand eine Enthüllungsstory plant oder daran recherchiert. Und natürlich beobachte ich dann auch Kommunikation seitens der Unternehmen, die darauf ausgerichtet ist, unsere Recherchen zu behindern oder zu stoppen. Das kann erfolgreich sein, ja, aber es kann auch völlig nach hinten losgehen. Und deshalb, ja, spricht mit uns.
Ich darf ja selbst diverse Unternehmen begleiten, auch wenn es um den Kontakt zu Medien geht, und höre dort häufiger dann die Aussage, naja, die drehen mir ja sowieso das Wort im Mund herum. Wie soll ich denn dann Vertrauen schenken?
Ich denke, es geht immer darum, eine Chance zu nutzen, auch als Unternehmen in so einer Situation, nämlich die Chance, sich zu Vorwürfen zu äußern, sich dazu zu positionieren. Wenn wir eine Enthüllungsstory vorbereiten, es ist unser Job, die Menschen, ja, denen etwas vorgeworfen wird, die Unternehmen, die ja, etwas mutmaßlich verbrochen haben, wie auch immer, mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren. Und an der Stelle einfach gar nichts zu sagen, dann steht im Text, äußerte sich nicht auf die Anfrage, wollte keinen Kommentar abgeben. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, dass es Situationen gibt, wo ein Unternehmen oder ein Unternehmer sagt, ich kann mich dazu gar nicht äußern. Ja, hier geht es um Geschäftsgeheimnisse, hier geht es um Persönlichkeitsschutz. Aber es gibt immer die Möglichkeit, mit Journalisten auch im Hintergrund zu sprechen. Ja, vertraulich Informationen zu bestätigen, die ein Journalist hat, oder auch vertrauliche Informationen im Hintergrund zu teilen, die jetzt nicht unbedingt im Text stehen, die aber dem Journalisten helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen, Dinge einzuordnen, vielleicht auch Dinge, ja, die ein bisschen aus Sicht des Unternehmers etwas schief dargestellt sind. Man kann das ja anhand der Anfragen dann sehen, ja, wie die Perspektive ist. Also da auch was gerade zu rücken. Also diese Chance nicht zu nutzen, das halte ich für einen großen Fehler. Und deshalb Gesprächskanäle offen halten und der Ansatz zu sagen, die schreiben ja eh, was sie wollen, ich glaube, der führt nicht weit. Und du hast es natürlich auch gesagt, also wenn jemand sagt, die Journalisten schreiben eh, was sie wollen, das ist vielleicht auch ein Befund von jemandem, der nicht alltäglich mit Journalisten zu tun hat, ja. Und deshalb ist es auch für Unternehmer, auch bei kleineren, mittleren Unternehmen, glaube ich, ganz entscheidend, jemanden an seiner Seite zu haben, der weiß, wie Journalisten arbeiten, wie Journalisten ticken, wie ein journalistischer Text aufgebaut ist, wie Berichterstattung funktioniert. Also in so einer Krisensituation einfach nur den Laden dicht zu machen und abzutauchen und es auszusitzen. Das kann mal funktionieren, aber ich halte es nicht für die beste Lösung.
Du hast ja gerade gesagt, dass man mit Journalisten auch Informationen im Hintergrund vertraulich teilen kann. Wie läuft denn ein solches vertrauliches Gespräch ab? Weißt du dann als Journalist von Beginn an, dass das, was jetzt kommt, vertraulich ist und du es nicht benutzen darfst? Oder wie differenzierst du?
Ich glaube, das ist teilweise sehr individuell, auch wenn es so Grundregeln gibt in unserer Branche. Ich bin immer für ein offenes Gespräch. Also wenn ich mit jemandem spreche und es ist klar, es geht jetzt nicht um ein Interview, sondern es geht um Informationen, von denen nicht alles in der Berichterstattung erscheinen soll, ist es so, dass ich am Anfang immer sage, lassen Sie uns offen sprechen, so offen, wie es Ihnen möglich ist. Und dann schauen wir mal, wie Franz Beckenbauer sagt. Es gibt bei uns eigentlich klare Regeln. Also, dass man etwas, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, ja, etwas unter drei sagt, unter zwei und unter eins. Das sind solche Regeln aus der politischen Berichterstattung. Eine Information, die unter drei gegeben wird, das ist eine Information, die ist für meinen Hinterkopf, die ist für mein Verständnis. Aber was diese Information, die kann ich nicht verwerten, indem ich es aufschreibe. Ja, höchstens mal irgendwo einfließen lassen. Eine Information unter zwei, das ist ganz klassisch. Dann steht dann in der Zeitung oder bei uns online, erfuhren wir aus Regierungskreisen oder aus Unternehmenskreisen. Ja, das heißt, ich kann eine Information oder ich kann ein Zitat bringen, aber ich gebe nicht an, wer das jetzt gesagt hat. Und dann habe ich die Information unter 1, das heißt, etwas wird gesagt und ich kann dann auch schreiben, die und die Person hat das gesagt. Und wenn wir dann so ein Hintergrundgespräch führen, ich höre vor allem zu. Mir geht es nicht darum, irgendjemand hinzuhängen. Ich folge keinem Jagdtrieb. Mein Antrieb ist, Zusammenhänge zu verstehen. Also es gibt auch für mich als Journalist nichts Schlimmeres, als abends ins Bett zu gehen und zu denken, stimmt das jetzt alles so? Ist das alles richtig? Ist das akkurat? Ist das alles korrekt? Deshalb sind solche Hintergrundgespräche auch für mein Wohlbefinden, sage ich mal, sehr wichtig. Und im Gespräch sage ich dann, kann ich das unter 3 verwenden oder beziehungsweise ist das jetzt unter 3, ist das unter 2? Das heißt, kann ich schreiben, ohne dass ich sie nenne? Oder ist es unter 1, ist das ein Zitat, mit dem ich sie in der Berichterstattung vorkommen lassen kann? Ja, und so läuft so ein Gespräch ab.
Kann sich denn ein Unternehmen darauf verlassen? Und würdest du die Hand ins Feuer legen für jeden Journalisten, der über die Wirtschaft berichtet, dass er diesem Modell unter 3, unter 2, unter 1 auch folgt?
Ich kann natürlich nicht für jeden Journalisten die Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, jeder Journalist, der mehr als eine Enthüllungsstory schreiben will in seinem Leben, sollte sich an solche Regeln halten. Ja, also das ist vertrauensbildend. Ich habe ja gesagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Es ist auch Unternehmer, gerade ne, kleine mittelständische Unternehmer. Es gibt Netzwerke, die Leute reden miteinander. Also wer als Journalist da sich nicht an Absprachen hält, der wird wahrscheinlich so schnell kein vertrauliches Hintergrundgespräch mehr bekommen. Und ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Was ist das eigene Selbstverständnis? Also für mich ist es ganz wichtig, ja, sich anständig zu verhalten, professionell zu verhalten. Und dann muss ich auch manchmal damit leben, dass die entscheidende Information, die ich für meine Story brauche, ja, dass ich die vielleicht habe, aber nicht verwenden kann. Das gehört dann eben auch zum Geschäft.
Ist es in der Regel so, dass wenn du als Investigativjournalist auf ein Unternehmen zugehst, das Unternehmen damit schon in einer Krise steckt?
Nein. Also ich recherchiere zu so vielen Themen und wenn ich sehe, was am Ende dann an Geschichten dabei herauskommt, da gibt es natürlich schon ein gewisses Missverhältnis. Ja, also es wird viel auf, ich betreibe viel Aufwand, aber nicht immer führt das zu einer großen Schlagzeile. Und was will ich damit sagen? Ich gehe auch oft auf Unternehmen zu, weil ich Dinge klären will, weil ich einfach herausfinden will, ob an einem Vorwurf, der an uns herangetragen wird, an einem Hinweis, den ich erhalten habe oder an etwas, was ich gefunden habe, ob da was dran ist, ob sich das erhärten lässt. Natürlich bin ich auch nicht naiv, ja, wenn Unternehmen kann alles abstreiten und so weiter, aber es kommt sehr, sehr oft vor, dass ich für das, was das Unternehmen sagt, vollstes Verständnis habe, dass das, was das Unternehmen sagt, völlig plausibel ist. Und das führt dann manchmal dazu, dass es dann keine weitere Recherche oder keine Geschichte gibt am Ende.
Ich habe zu meiner
Also.
Journalistenzeit mal den Spruch gelernt, man kann eine Geschichte auch tot recherchieren.
Ja, das kann man. Und die Tendenz ist da, aber ich würde sagen, bei den Themen, die wir bearbeiten, ja, da gibt es ja oft dann einen Kern und der löst sich nicht auf. Manchmal ist es auch eine Frage der Perspektive einfach, ja. Also, dass man kennt das ja im Unternehmen. Ein Mitarbeiter sieht etwas kritisch. Wenn ich an der Unternehmensspitze stehe, sehe ich es vielleicht auch kritisch, aber ganz anders, weil ich sehe es eine Notwendigkeit oder ja, also da dieses Wechseln zwischen Arbeitnehmer-Arbeitgeberperspektive, das ist was, was ich auch hinbekommen muss in meinem Job. Um einfach auch diese verschiedenen Sichtweisen zu verstehen und dann auch einordnen zu können, was an Vorwurf dran ist, beispielsweise. Ich kann vielleicht auch sagen, was ich wirklich vorbildlich finde, gerade wenn wir über kleine und mittlere Unternehmen sprechen, und das ist wirklich die Gastronomie. Also, ich war früher Chefreporter bei der Saarbrücker Zeitung. Ich war viel beim Landgericht, habe über Mord und Totschlag berichtet, und nebenbei habe ich, bisschen Entlastung zu bekommen, viel über Gastronomie auch berichtet. Und wenn ich einen Gastronom anrufe, weil ich irgendeine Geschichte gerade habe, in einer Recherche bin, der Gastronom sagt, komm vorbei. Und dann sitze ich eine halbe Stunde später bei dem im Restaurant, und da wird doch offen gesprochen. Und Gastronomen sind super vernetzt, die sind super kommunikativ, die sind eigentlich das Äquivalent zu Journalisten, nur dass Journalisten halt eben kein Bier verkaufen. Und das fand ich immer vorbildlich. Ich glaube, von dieser Branche können viele andere lernen, wenn es um das Thema Kommunikation geht.
Du hast mir leider Gottes die nächste Frage schon geklaut mit deiner
Ja,
Antwort.
tut
Nämlich,
mir leid.
ich wollte in der Tat fragen, hast du denn ein Best Practice parat, wie denn Unternehmen sich verhalten könnten?
Best Practice Krisenkommunikation. Da muss ich natürlich jetzt als Journalist aufpassen, was ich sage.
Aber das ist ja das Spannende, weil du hast ja die andere Brille auf. Du hast ja die andere Perspektive. Deshalb ist die Frage ja auch so spannend.
Ja, ich sage, ich muss aufpassen, was ich sage, um niemanden Tipps zu geben, die mir morgen auf die Füße fallen. Nein, Spaß beiseite. Best Practice. Es gab im letzten Herbst hier in Berlin im KaDeWe, Kaufhaus des Westens, kennt ja jeder, einen Hackerangriff auf das Unternehmen. Das war seit Tagen eigentlich als Gerücht im Umlauf, dass es das stattgefunden hat. Und wir waren da auch in der Recherche. Wir waren auch kurz davor zu berichten. Und dann hat das KaDeWe quasi nachts oder in den frühen Morgenstunden eine Rundmail verschickt an seine Kunden und hat darüber informiert, dass es diesen Hackerangriff gegeben hat. Also, das war kommunikativ schon sehr smart gespielt. Am frühen Morgen, die ganzen Redaktionen sind noch dünn besetzt. Es ist eine Mail, die an Kunden herausging, nicht an die Presse. Das heißt, die Journalisten mussten erstmal an diese Mail rankommen, und dann zählte Schnelligkeit. Und in dieser Situation hat das KaDeWe es geschafft, seine Botschaften sehr weit zu verbreiten und auch zu platzieren. Die Botschaft war, nach allem, was wir jetzt wissen, waren keine Kundendaten betroffen. Das stand überall. Und gleichzeitig stand dann auch in der Mail, die uns dann auch zugespielt worden war, ja, eigentlich wissen wir noch gar nicht, wie groß das Ausmaß dieses Angriffs war. Aber die Botschaft war gesetzt. Wir wissen zwar noch nichts, aber ihre Daten sind sicher gewesen. Und das ist nicht schön, manchmal auch dann als Journalist zu sehen, wie solche Dynamiken funktionieren. Aber da hatten Unternehmen diese Dynamiken des Journalismus perfekt für sich genutzt. Gerade im digitalen Zeitalter. Da ging es um Tempo, da ging es um Schnelligkeit, da ging es darum, wer hat die Information und wie kommt die Information schnell auf die Straße. Und ich saß da auch ganz morgens früh, ja, mit dem ersten Kaffee und habe das dann zusammengetippt und dachte auch, jetzt schreibe ich wirklich, Kundendaten sind nicht betroffen und ich kann es gar nicht überprüfen. Ich muss das erstmal als Zitat so stehen lassen. Das ist kein gutes Gefühl, aber ich glaube, beim KaDeWe hat man sich gefreut.
Du hast gerade schon die Schnelligkeit angesprochen, gerade in einem digitalen Zeitalter. Wie hat sich denn auf deine Arbeit die Daseinsberechtigung von Social Media ausgewirkt?
Social Media, ja, ist unser täglich Brot. Also es ist auch so, also ich sehe das nicht so kritisch wie viele andere. Wir hier bei Business Insider, wir sind eine sehr junge, sehr agile Redaktion. Und das heißt, ich schreibe nicht nur Texte. Also wir nehmen hier Reels, also Videos auf für Instagram. Es gibt jetzt einen neuen YouTube-Channel, einen Investigativ-Channel, den junge Kollegen machen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und was wir auch machen und sehr erfolgreich, sind Podcasts. Also es gibt zum Beispiel einen True Crime und jetzt auch Investigativ-Podcast, Macht und Millionen, mit unserem Chefredakteur Kajan Özgens. der erreicht so viele Menschen. Also wenn ich mit dem Kajan unterwegs bin, ich war mit dem mal auf Dienstreise in Frankfurt, der spricht drei Worte im ICE, dann kommt jemand und sagt, Sie sind doch Kajan Özkan, ich höre immer Ihren Podcast. Und über dieses Format erreichen uns auch viele Nachrichten, viele Hinweise, um halt dann auch Recherchen zu beginnen. Also das heißt, also Social Media ist für mich total wichtig, um Input zu erhalten, Inspiration zu erhalten, Hinweise zu erhalten. Es ist ja auch so, dass mittlerweile viele Menschen sich nicht mehr an eine Zeitung oder an ein Medium wie Business Insider zuerst wenden, wenn sie eine vertrauliche Information haben, sondern in den letzten Jahren ist es eher üblich gewesen, dass Menschen dann einen Twitter-Account eröffnen und dann die Informationen da lancieren. Und die Frage ist, wie kommt man da als Journalist dann auch ran an die Menschen? Insofern ist Social Media ganz zentral. Es ist auch zentral in einem Business-Kontext, weil LinkedIn, ja, man kann über LinkedIn sagen, was man will, aber LinkedIn ist völlig zentral geworden für meine Wahrnehmung auch der Wirtschaftswelt.
Bei dem Eindruck gehe ich in der Tat mit und habe auch dort ja, die Einschätzung, dass dieser Kanal LinkedIn so nach und nach alles ablöst, was es bislang so in der Wirtschaftswelt an Social Media gab. Und könnte mir vorstellen, dass dort der Traffic noch höher wird. Vielleicht passend dazu, siehst du denn die Zukunft der Berichterstattung über Wirtschaft in der Tat gänzlich digital? Wie viel oder welche Rolle spielt noch Print? Ihr seid ja ein digitales Medium, also alles, was man von euch lesen kann, ist ja ausschließlich im Internet zu finden. Also anders formuliert, welche Rolle spielen denn KMU in der Zukunft in der Wirtschaftsberichterstattung? Digital oder analog oder beides.
Ich habe gelernt und war ja jetzt einige Jahre bei der Saarbrücker Zeitung. Es ist eine große Regionalzeitung, die immer noch eine wirklich nennenswerte Printauflage hat. Und für viele Menschen, ja, zwischen 40, 60, 60 plus, ist es einfach gelernt, morgens die Zeitung aufzuschlagen, da reinzuschauen. Ich glaube, das wird auch nicht so schnell vergehen. Und deshalb ist es auch für kleine und mittelständische Unternehmen immer noch wichtig, in dieser Zeitung vorzukommen im Saarland oder in den anderen Zeitungen, je nachdem, ja, was die Zeitung vor der eigenen Haustür ist. Ich sehe natürlich insgesamt eine ziemliche Veränderung. Also eine Veränderung, die auch wegführt. Da geht es gar nicht mal um die Frage, geht es um Printmedien oder ein Online-Medium. Also, ne, ist gar nicht die entscheidende Frage, ist Business Insider gedruckt oder nicht. Sondern es gibt eine Veränderung dahin, dass Menschen gar nicht mehr solche klassischen Medienangebote nutzen oder journalistischen Angebote nutzen. Die Menschen informieren sich, zumindest hier in Berlin, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, immer häufiger über TikTok, über Instagram und über diese Kanäle. Das ist eine große Herausforderung. Das ist auch, ja, die große Herausforderung für Medienhäuser, ob das jetzt der Verlag der Saarbrücker Zeitung ist oder für uns hier bei Axel Springer. Die Menschen dort zu erreichen, wo sie tagtäglich sind. Und an meinem eigenen Nutzungsverhalten sehe ich das ja auch. Also klar, ich lese den ganzen Tag, ich bin auch auf Seiten unserer Seite, Financial Times überall, aber ich scrolle auch den ganzen Tag in ruhigen Minuten irgendwie durch Instagram und ich folge da sehr vielen Medienmarken und lese da Dinge. Ja, ob das dann auch international ist, New York Times oder so. Das ist der Ort, an dem sich die Informationen Menschen informieren. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wie für kleine und mittelständische Unternehmen da der Weg aussieht, das ist die spannende Frage. Aber da wären wir wieder bei einer Plattform wie LinkedIn. Also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren weg aus dem Saarland und ich habe den Eindruck, gut über die saarländische Wirtschaft, über die kleinen und mittelständischen Unternehmen informiert zu sein, weil ich über LinkedIn mit vielen Entscheidern verknüpft bin. Ja, also Geschäftsführerinnen von Unternehmen aus dem Saarland teilen was auf LinkedIn, die schreiben Kommentare. Also es ist eine eher Bindung an eine Person über diese Plattform. Und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, wenn KMUs kommunizieren. Diese Personalisierung des Nutzen der Kanäle, der Plattformen und ja, sich so nach außen zu präsentieren einfach.
Also ist für dich auch die Person spannender und relevanter als das Unternehmen?
Die Person ist nicht spannender oder relevanter, aber also es geht da um zwei Dinge. Also A, erleben wir eine ganz starke Personalisierung, die auch durch Plattformen wie LinkedIn oder Social Media insgesamt vorangetrieben wird. Ich bin großer Fußballfan und im Fußball erlebe ich auch eine Veränderung. Früher standen die Vereine im Fokus und jetzt gibt es immer mehr einen Wandel dahingehend, dass die Spieler zentral sind. Ja, Weltstars wie Messi oder Ronaldo, da ist ja mittlerweile egal, bei wem die spielen. Man interessiert sich für den Menschen, interessiert sich für die Person. Und dann sind wir bei einer anderen Herausforderung. Es geht gar nicht um die Frage, ist die Person oder das Unternehmen wichtiger, sondern worum geht es in der Wirtschaftsberichterstattung? Wir haben es die meiste Zeit mit Zahlen zu tun. Zahlen sind echt sehr abstrakt und Zahlen. Die wenigsten Leserinnen und Leser können sich Zahlen merken, aber die können sich Geschichten merken. Ja, die haben einen Eindruck von einer Person. Und deshalb ist es, glaube ich, schon auch ganz wichtig, dass ein Unternehmen auch ein Gesicht hat. Und es gibt natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer, die wollen nicht an der in erster Reihe stehen und die ganze Zeit ihr Gesicht herzeigen. Aber Unternehmen sollten schon Personen haben, die dann das Unternehmen wahrnehmbar machen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt.
Ich nehme das bei insbesondere Familienunternehmen wahr, dass dort in der Regel ja der Familienname auch der Unternehmensname ist, aber der Chef, die Chefin nicht im Mittelpunkt stehen will, zumindest mal nicht im Mittelpunkt der Öffentlichkeit, im Unternehmen sehr wohl, aber nicht in der Öffentlichkeit, weil die haben ja den Beruf des Unternehmers gewählt und wollen etwas unternehmen. Und nicht den ganzen Tag sich in irgendwelchen sozialen Netzwerken mit ihren Aussagen wiederfinden und dann dort auch noch den Druck aushalten müssen, dass in der Wirtschaft wird man sagen, die Linksgrün versiften dann dort über sie herfallen. Inwiefern passt das zusammen zu dem, was du gerade gesagt hast?
Ich kann Unternehmer verstehen, die sagen, ich will meinen Job machen. Kommunikation gehört jetzt nicht dazu. Die Frage ist, was ist die Alternative? Also gar nicht mehr in der Öffentlichkeit vorzukommen. Natürlich, wenn ich ein Produkt anbiete, ja, ich will das Produkt verkaufen, meine potenziellen Kunden, die werden jetzt nicht erst LinkedIn durchscrollen und gucken, was hat der Unternehmer zu Weihnachten gesagt oder so, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Insofern, ja, kann man sich auch als Unternehmer zurückhalten. Ich glaube aber, wenn es um Multiplikatoren geht, ob das Journalisten sind oder andere Unternehmer, ja, die auch dazu beitragen, das Bild eines Unternehmens in der Öffentlichkeit zu gestalten, da sollte man schon irgendwie dabei sein. Und ich finde es zum Beispiel im Saarland, du hast gesagt, es gibt Unternehmen, die heißen so wie die Unternehmer, Beispiel Hager. Ja, der Daniel Hager ist ja jemand, der zum Beispiel auf LinkedIn schon lange Zeit sehr präsent ist. Und ich schätze das auch sehr, zu sehen, ja, er nutzt dann auch mal eine freie Minute, wenn er irgendwo ist oder was zu schreiben. Es gibt ja auch einfach auch viele Anlässe, wo Unternehmer eben nicht nur am Schreibtisch sitzen und Unternehmer sind, sondern es gibt Treffen, es gibt Events und das einfach auch ein bisschen zu spiegeln und auch nach außen zu tragen. Also da gibt es ja Gelegenheiten, wo man nicht sagt, jetzt habe ich meine Arbeitszeit für einen LinkedIn-Post dran gegeben, sondern ich repräsentiere das Unternehmen. Und das mache ich beim Event. Und wenn dann noch ein Foto für LinkedIn abfällt, okay, dann sind doch alle glücklich.
Damit alle glücklich sind, hätte ich in der Tat noch zwei letzte Fragen. Erstens, auch wenn du als Journalist normalerweise Unternehmen keine Ratschläge gibst, aber ich will es trotzdem probieren, Welche drei Tipps hättest du denn für KMU, wenn es um ihre Kommunikation geht?
Der erste Tipp wäre, sich zu zeigen, sich zu präsentieren als Unternehmen. Wie? Klar, das sollte es jedem Einzelnen überlassen, ob er jetzt eine Affinität zu Social Media hat oder nicht. Aber ich glaube, Offenheit und sich präsentieren, das ist ganz wesentlich. Der zweite Tipp wäre, wenn es um meine Berufsgruppe geht, keine Angst vor Journalisten. Offen sein gegenüber Journalisten. Eine Sache, die ich eben auch sagen wollte und noch gar nicht gesagt habe, ist, sprechen Sie mit Journalisten. Das würde ich jedem Unternehmer sagen und scheuen Sie keine Kontakte. Also meine Erfahrung ist, bei erfolgreichen Unternehmern, als ich zum Beispiel im Saarland gearbeitet habe, ich hatte von den wichtigsten Unternehmern immer die Telefonnummer. Die waren für mich auch immer erreichbar. Ja, da hat niemand gesagt, ja, meine Telefonnummer gebe ich nicht raus, weil die wussten, wenn ich anrufe, dann tue ich das nicht ohne Grund. Ja, ich störe jetzt niemanden im wichtigen Meeting, sondern nur, wenn ich einen triftigen Grund habe. Und diese Gespräche sind total wertvoll. Und der dritte Tipp wäre, ja, sich in Krisensituationen professionelle Hilfe zu suchen. Weil einfach, das klingt jetzt ein bisschen wie Werbung für dich, Thorsten, aber das lehrt die Erfahrung, meine journalistische Erfahrung. Da können innerhalb von einem halben Tag kann alles schiefgehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen oder auch jemanden Unternehmen zu haben, der sich damit auskennt, der dann auch einen kühlen Kopf bewahrt. Ja, wenn negative Presse kommt, die Unternehmer sind ja auch Menschen. Also da ist man ja auch mal wütend oder beleidigt oder ärgert sich. Aber diese Emotionen sind kein guter Ratgeber im Umgang mit einer Krise. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, ja, dann jemanden einzuschalten, der so eine Art Diplomat ist in dieser Konstellation. Also es gibt nichts Schlimmeres, als ein Unternehmen zu begegnen, als Journalist, das in so einer Krisensituation einen feindselig begegnet. Damit wird niemand glücklich. Wenn da jemand ist, der, es gibt ganz oft dann Menschen wie du, PR-Berater, die rufen einen dann an und reden erstmal mit einem. Das heißt nicht, dass man eine Geschichte verhindern kann. Das heißt nicht, dass man Berichterstattung unterdrücken kann. Aber miteinander reden ist entscheidend, wenn es darum geht, wie entwickelt sich diese ganze Story.
Ja, vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jeder mindestens einen Aspekt mitnehmen kann. Und dann hat sich diese Episode vom Kommunikationspuls schon gelohnt. Gib uns, lieber Tobias, zum Schluss noch eines mit. Und das wäre dann in der Tat die letzte Frage. Du hast das eben so angerissen als Fußballfan. Wenn du aus Berlin die Nachrichten verfolgst, wonach guckst du zuerst? Erster FC Saarbrücken, SV Elversberg oder deine Heimat Borussia Neunkirchen?
Ich gucke natürlich immer, was macht Borussia Neunkirchen. Das werde ich auch hier nie ablegen, auch wenn es nur die Saarlandliga ist. Aber als Neunkircher ist das schwer zu sagen. Dann gucke ich, was der FC macht.
Gut,
In
dann
diesem
sind wir
Fall.
uns hier zumindest mal einig.
Ja.
Lieber Tobias, ich danke dir sehr. Ich schicke viele Grüße aus der Heimat nach Berlin und danke für die, wie ich finde, sehr wertvollen Einblicke.
Ja, ich danke dir für die Zeit und die Gelegenheit, hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Schöne Grüße ins Saarland.